Gefühlserben, der Podcast. Wir entschlüsseln die geheime Macht unserer Herkunft. Und wir schauen uns an, was uns die Wissenschaft dazu erzählen kann. Ich bin Sven Rohde, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Hallo. Du wirst schaffen, was ich nicht geschafft habe. Du wirst unsere Ehe retten. Du trägst den Namen deines Großvaters, vergiss das nicht. Du wirst den Familienbetrieb übernehmen. Du wirst bei mir bleiben, denn du bist alles, was ich habe. Du wirst studieren und zeigen, was in unserer Familie steckt. Du wirst das Kind sein, das ich selbst nie sein durfte. Du wirst keinen Ärger machen, wir haben genug Probleme. Du wirst glücklich sein, das bist du uns schuldig. So klingen Erwartungen, die Eltern an ihre Kinder haben. Naja, eine Auswahl davon. Die sind so vielleicht nie ausgesprochen worden, aber das ist nicht wichtig. Man muss Kindern nicht sagen, welche Erwartungen an sie gestellt werden. Sie wissen es intuitiv. Und der Imperativ, in dem sie formuliert sind, lässt keinen Spielraum. Er ist die Maxime, an der sich ein Leben auszurichten hat. Und was ist, wenn die Erwartung nicht zur Persönlichkeit des Kindes passt? Wenn der zukünftige Hoferbe lieber Schauspieler werden möchte, der Plan für eine Ärztin so gar nicht mit ihrer Neigung zur Tischlerei harmonieren will? Oder noch ein bisschen komplexer, wenn es konkurrierende Anforderungen für das Kind gibt, der Vater sich einen strahlenden Stammhalter erträumt, der die Welt erobert, die Mutter aber einen emotionalen Halt, der sie nie verlassen darf, sagen wir vorsichtig, dann ist das keine einfache Startposition fürs Kind. Das Spannende an dieser Konstellation, sie entsteht meist schon vor der Geburt und als Kind gibt es keine Chance, ihr auszuweichen. Was das für ein Leben bedeutet, darum geht es in dieser 62. Folge von Gefühlserben. Und damit herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie toll, dass ihr diesen Podcast unterstützt. Mit eurem Interesse, den wertschätzenden Kommentaren und den Spenden über Buy Me a Coffee. Meinen allerherzlichsten Dank dafür. Ich hatte es schon in der vorigen Folge angekündigt, dass diese beiden Ausgaben von Gefühlserben eng verbunden sind. Beim Deep Dive in die Forschung zu transgenerationaler Weitergabe habe ich die biologischen und psychologischen Mechanismen beschrieben, die uns mit den Emotionen und Traumata unserer Vorfahren verbinden, wie also auch deren unverarbeitete Vergangenheit uns prägt. Aber natürlich schafft die Geburt eines Kindes eine neue Gegenwart. Da ist auf einmal ein Menschlein mit einer eigenen Persönlichkeit, mit eigenen Bedürfnissen. Es stellt die Familie, in die es hineingeboren wurde, vor neue Herausforderungen. Und es wird zugleich mit Erwartungen konfrontiert, von denen ich eingangs einige benannt habe. Wie kann dieses neue Miteinander am besten gelingen? Was Kinder wirklich brauchen, um sich gemäß ihrer eigenen Natur zu entfalten, ist in den vergangenen 6 Jahrzehnten von der Entwicklungspsychologie präzise beschrieben worden. Forschende wie John Bowlby und Mary Ainsworth haben gezeigt, dass ein Kind eine sichere emotionale Basis braucht. Keine Perfektion, aber eine verlässliche Zugewandtheit. Donald Winnicott sprach von einer haltenden Umgebung, die gut genug sein sollte, um dem Kind zu erlauben, sein wahres Selbst zu entfalten. Vielleicht am radikalsten formulierte der Schweizer Kinderarzt Remo Largo, was er auf Basis jahrzehntelanger Studien belegen konnte, dass jedes Kind ein Unikat ist und seine Entwicklung am besten gelingt, wenn sich die Umgebung dem Kind anpasst, nicht sich das Kind der Umgebung anpassen muss. Der Entwicklungspsychologe Peter Fonagy hat gezeigt, dass Eltern, die wirklich neugierig auf die sich formende Persönlichkeit ihres Kindes sind, es in seiner Entwicklung stärken wie kaum etwas sonst. Und es ist empirisch nachgewiesen, dass Kinder 3 Grundbedürfnisse haben, die erfüllt sein sollten: das Erleben von Autonomie, von Kompetenz und von echter Zugehörigkeit, die nicht an Bedingungen geknüpft ist. Was all diese Erkenntnisse gemeinsam beschreiben, ist im Grunde einfach und gleichzeitig außerordentlich anspruchsvoll. Ein Kind braucht Menschen, die es sehen. Nicht als ein Bild, das sie sich von ihm machen und nicht in einer Rolle, die es in der Familie füllen soll, sondern als das Kind, das wirklich da ist, mit seiner eigenen Art, seiner eigenen Zeit, seinen eigenen Empfindungen. Das ist kein romantisches Ideal, sondern eine biologische Notwendigkeit. Wo diese Bedingungen stimmen, kann sich das entfalten, was Winnicott das wahre Selbst nannte. Ein Mensch, der sich in seinem eigenen Leben zu Hause fühlt. Diesem Thema des Wahren selbst werde ich eine eigene Folge widmen. In dieser halte ich nur fest, wir wissen inzwischen sehr genau, was Kinder brauchen. Und wir wissen deshalb auch, was fehlt, wenn es nicht da ist. Und hier kommen die Erwartungen der Familie ins Spiel. Bleiben wir ehrlich, eine vollkommen erwartungsfreie Haltung gegenüber einem Neugeborenen gibt es nicht. Sie wäre vielleicht nicht einmal wünschenswert. Wer ein Kind erwartet, trägt Hoffnungen in sich. Wer liebt, projiziert. Wer selbst gelebt hat, bringt Erfahrungen mit, die er weitergeben möchte oder vor denen er sein Kind bewahren will. Das ist kein Versagen, so sind wir Menschen. Eltern, die sich ein gesundes Kind wünschen, die hoffen, dass es geliebt wird, dass es einen Weg macht. All das sind Erwartungen und sie sind Ausdruck von Fürsorge. Auch Großeltern, die auf das Neugeborene schauen und ihm etwas von der eigenen Geschichte weiterleben sehen, tun etwas zutiefst Menschliches. Familien sind keine neutralen Räume. Sie sind durchwirkt von Geschichten, von Sehnsüchten, von dem, was war und dem, was hätte sein können. Die Frage ist also nicht, ob wir Erwartungen an Kinder haben. Die Frage ist, ob wir in der Lage sind, hinter unseren Erwartungen das Kind noch zu sehen. Beigebracht wurde das den allermeisten von uns nicht. Für die Generation der Kriegskinder und Babyboomer sah das Bild von Kindheit zumeist noch vollkommen anders aus. Kinder hatten zu funktionieren, zu gehorchen und nicht aufzufallen. Die Pädagogik der Nachkriegsjahrzehnte war tief durchtränkt von Vorstellungen, die sich in Deutschland über Generationen aufgeschichtet hatten und die durch den Nationalsozialismus auf die Spitze getrieben worden waren. Katharina Rutschki hat dieses Erbe 1977 unter dem Begriff der schwarzen Pädagogik systematisch beschrieben. Eine Vorstellung von Erziehung, deren Ziel nicht die Entfaltung des Kindes war, sondern das Brechen seines Willens. Eigensinn galt als Gefahr, Weinen als Schwäche, Bedürfnis als Anmaßung. Diese Haltung war das Echo einer Pädagogik, die das Kind als formbares Material betrachtete und nicht als eigenständige Persönlichkeit. Und so war es auch nur angemessen, die Erwartungen der Familie als Richtschnur für die Entwicklung des Kindes zu definieren. Bei mir sah das so aus. Mein Vater wollte, nach zwei Mädchen, endlich einen Stammhalter, einen strammen Jungen, der ihn stolz machen, aber sich natürlich trotzdem unterordnen sollte. Meine Mutter wollte eine emotionale Stütze, ein liebes, braves und pflegeleichtes Kind für die viele Zeit, die ihr Mann auf Geschäftsreisen verbrachte. Über endlose Zeiten in Einrichtungsgeschäften, in die ich meine Mutter begleiten musste, habe ich in einer anderen Folge ja schon erzählt. Dazu gab es noch die Erwartung aus der väterlichen Linie der Familie, verkörpert durch meine Tante, die älteste Schwester meines Vaters. Die war auf der Suche nach einem männlichen Nachkommen, der den großbürgerlichen Rang der Familie Rode wiederherstellen sollte. Dieser Rang war in der Nachkriegszeit verloren gegangen. Was ich wollte, das hat nie jemand gefragt. Aber weil alle sehr mit sich selbst beschäftigt waren und ich früh entdeckt hatte, wie ich mir Freiräume schaffen konnte, habe ich die dann auch genutzt. Das fühlte sich oft einsam an, aber letztlich freier, als einen Dienst in der Umklammerung der Familie ableisten zu müssen, als die Beteiligten irgendwann feststellen mussten, dass der Junge offenbar doch seinen eigenen Kopf hatte und nicht so funktionierte wie gedacht, da war es zu spät. Da hatte ich mich schon entzogen. Ja, da mag es auch Enttäuschungen gegeben haben. Das mit dem großbürgerlichen Rang hat jedenfalls schon mal nicht funktioniert. Jetzt meine Einladung an dich. Überleg doch mal, welche Rolle du in deiner Familie zugewiesen bekommen hast. Und übernimmst du sie immer noch? Es gibt klassische Muster, wie Familien Kinder in Dienst nehmen. Eine Auswahl. Als Projektionsfläche für ungelebtes Leben. Eltern delegieren an ihr Kind, was sie selbst nicht verwirklichen durften. Die Tochter soll Ärztin werden, weil die Mutter es nicht konnte. Das passiert unterschwellig, doch Kinder spüren es. Hier greift das Konzept der unsichtbaren Loyalitäten, wie es Helm Sterlin und Ivan Büscher-Mininotsch beschrieben haben. Versteckte Aufträge, die wir zuverlässig und wortlos erfüllen, um dazuzugehören. Als Reparationsobjekt für elterliche Wunden. Noch schwerer wiegt, wenn ein Kind heilen soll, was in der Familie kaputt ist. Die unglückliche Ehe reparieren, einen verlorenen Bruder ersetzen oder elterliche Traumata kompensieren. Das Kind startet quasi mit einer emotionalen Schuld, die es nie abtragen kann. Forschungen zu transgenerationalen Traumatisierungen zeigen, wie solche Lasten weitergereicht werden und warum Betroffene oft mit diffuser Schuld oder Überforderung kämpfen. Dieses Gefühlserbe ist wahrlich eine schwere Last. Es gibt natürlich auch geschlechtsgebundene Zuweisungen. Der Stammhalter ist nur die Spitze des Eisbergs. Variantengefällig? Das erste Mädchen nach 3 Söhnen wird Mutters Vertraute, der Erstgeborene der Verantwortungsträger, das Nesthäkchen bleibt ewig klein. Studien zu elterlichen Rollenerwartungen belegen, solche Zuweisungen prägen Geschlechterrollen und Verantwortungsgefühl mit Langzeitfolgen für Selbstwert, Partnerschaft und Karriere. Manche müssen sogar dem geschlechtsspezifischen Idealbild der Eltern folgen, wie etwa meine Frau, die, bis sie 15 Jahre alt war, hüftlange Haare tragen musste, weil ihr Vater das so schön fand. Ihre Meinung war nicht gefragt. Und als sie dann doch mal ein paar Zentimeter abschneiden ließ, redet er einige Tage nicht mit ihr. Ein weiterer Klassiker, das Kind als Bindeglied im Paarkonflikt. Paare, die auseinandertreiben, halten sich oft über das Kind zusammen, bewusst oder nicht. Es wird zum Puffer, zur emotionalen Brücke. Das Kind trianguliert, so heißt das in der Familientherapie. Es spürt haargenau, was es tun muss, damit Mama und Papa nicht auseinandergehen. Die Spannung zwischen den Partnern wird ins Kind projiziert, das davon natürlich komplett überfordert ist. Das Kind als Träger von Familiennarrativen. Du bist genau wie dein Großvater. Noch vor der Geburt steht fest, Name, Charakter, Aufgaben. Arbeiten zu Familiennarrativen zeigen, wie diese Skripte Identität formen. Der Schweizer Daniel Stern hat hierfür den Begriff Phantombaby gefunden. Ich finde, das ist ein sehr passendes Wort. Eltern bauen sich im Kopf ein idealisiertes Baby, das das reale Kind erfüllen soll. Ein klassisches Rezept für Anpassungszwang und Enttäuschung. Zudem gibt es kulturelle und religiöse Aufträge. Kinder verkörpern oft familiäre Missionen, Klassenaufstieg, Religionskontinuität, Migrationserfolg. Besonders in Migrationsfamilien ist das gut erforscht. Die Kinder fühlen eine starke Verpflichtung, der Familie Ansehen in statusgemäßen Berufen zu sichern, oft auf Kosten eigener Wünsche. Das schafft Loyalitätskonflikte, die Generationen überspannen. Schließlich die Kollision der Erwartungen. Wenn die Mutter ein anderes Kind erwartet als der Vater oder die Großeltern, dann kann das dramatisch sein. Das reale Kind navigiert zwischen widersprüchlichen Drehbüchern. Stammhalter für Opa, Mamas Trost, Freigeist für Papa. In solchen Situationen bleibt das Kind verschmolzen, unfähig, eigene Wege zu gehen. In welcher Geschichte findest du dich wieder? Die Antwort darauf führt direkt zu einem Gefühlserbe, das sich zu hinterfragen lohnt. Es ist ja vollkommen klar, dass zwischen den Erwartungen der Familie und dem eigenen Bedürfnis des Kindes, Jugendlichen, späteren Erwachsenen eine innere Spannung entsteht, die oft lebenslang wirkt. Die Indienstnahme schafft eine tiefe Kluft zwischen dem, was Donald Winnicott, Pionier der Entwicklungspsychologie, das True Self und das False Self genannt hat, unser wahres Selbst und das Falsche, in dem wir die uns zugewiesene Rolle spielen. Das Kind lernt früh, dass Liebe und Zugehörigkeit an Nützlichkeit und die Erfüllung moralischer Erwartungen gekoppelt sind. Ich bin nur okay, wenn ich funktioniere, als Vaters ganzer Stolz, tugendhafte Schönheit, Trostspender oder Erfolgsbringer. Die eigene Persönlichkeit, Träume, Bedürfnisse, Spontaneität, wird ausgeblendet, um die elterlichen Erwartungen zu erfüllen. Das führt zu einer fragmentierten Identität. Kinder kompensieren das auf clevere, aber oft destruktive Weise, durch Überleistungen, indem sie zum Karriere-Junkie werden, um ihren Wert zu beweisen, oder auch durch Rebellion, Ausbruch aus der Rolle mittels Sucht, Konflikten oder sogar Kontaktabbruch zur Familie. Eine weitere Strategie ist die Dissoziation, sich emotional abschalten, einfach funktionieren, nach außen hin autonom, nie um Hilfe bittend, statt wirklich zu fühlen. All das sind Überlebensmechanismen, die kurzfristig helfen, langfristig aber die Spannung vertiefen. All das äußert sich in chronischer Überforderung. Perfektionismus, um die Rolle zu meistern, gepaart mit diffuser Schuld, wenn es mal nicht klappt. Häufig entstehen Symptome wie Angststörungen, Depressionen oder Burnout. Das wahre Selbst rebelliert gegen die Unterdrückung. Beziehungen leiden darunter. Wir suchen unbewusst Partner, die die alte Dynamik wiederholen, etwa als ewige Retterin zu dienen, oder wir scheuen Nähe aus Angst vor neuer Indienstnahme. Körperlich zeigt sich das in Somatisierung, Verspannungen, Schlafstörungen, sogar Autoimmunerkrankungen als stummer Protest des Körpers, so empfinden es Betroffene. Eben weil es typisch ein diffuses Gefühl von Leere, die Wahrnehmung, das eigene Leben von außen zu beobachten, das Gefühl, eine Rolle zu spielen, ohne das Stück geschrieben zu haben. Und eine Erschöpfung, die durch Urlaub nicht weggeht, weil sie nicht aus einer Überarbeitung stammt, sondern aus dem chronischen Aufwand, jemand anderes sein zu müssen, als man eigentlich ist. Meinen Zusammenbruch auf dem Höhepunkt des Burnouts vor mittlerweile 14 Jahren deute ich als den Punkt, an dem es einfach nicht mehr weiterging. Er war aber auch jener Wendepunkt, den ich dringend gebraucht hatte. Ja, wie finden wir diesen Wendepunkt? Der Weg heraus aus der Verstrickung ist so individuell wie die Verstrickung selbst. Manche finden ihn über die Sprache, im Gespräch, in der Therapie, im Schreiben. Der Moment, in dem ein Satz formuliert werden kann, der nie formuliert werden durfte, hat eine große Kraft. Ich habe einen Auftrag getragen, der nicht meiner ist, und jetzt gebe ich ihn zurück. Andere finden den Zugang über den Körper, weil das wahre Selbst dort wartet, wo der Verstand längst aufgehört hat zu suchen. Atemarbeit, Bewegung, Tanz, alles, was nicht funktional ist und nicht bewertet wird, kann Impulse freisetzen, die das angepasste Selbst nie durchgelassen hätte. Wieder andere brauchen ein Bild, ein Symbol, eine Geste. Den Brief, der nicht abgeschickt, aber verbrannt wird. Den Gegenstand, den sie vergraben. Den Satz, der laut ausgesprochen wird, zuerst allein, dann irgendwann im Gespräch. Und manche brauchen vor allem eines, die wiederholte Erfahrung, dass sie existieren dürfen, ohne etwas dafür zu leisten. In einer therapeutischen Beziehung, in einer Freundschaft, in einem Moment der Stille, der niemandem nützt. Was all diese Wege verbindet, sie beginnen nicht mit einer Anklage, weder gegen die Eltern noch gegen uns selbst. Sie beginnen mit Neugier. Mit der Bereitschaft, sich selbst die eine Frage zu stellen, die vorher nicht erlaubt war. Wer bin ich eigentlich, wenn ich niemandes Erwartungen erfülle? Ja, und was ist dann, wenn auf diese Frage erst einmal gar nichts kommt? Keine Antwort, kein Bild, kein Gefühl von Richtung, nur eine merkwürdige Leere, vielleicht sogar ein leises Erschrecken. Es ist kein Zeichen des Scheiterns, es ist ein Zeichen, dass die Frage wirklich angekommen ist. Winnicott würde sagen, das True Self musste sich über Jahrzehnte versteckt halten, es kommt nicht auf den ersten Ruf. Es braucht einen sicheren Raum, um sich zu zeigen. Wer nie gelernt hat, in sich selbst einen sicheren Boden zu erleben, für den fühlt sich die Leere deswegen zunächst bedrohlich an, nicht wie ein Anfang, sondern wie ein Verlust. Das stimmt ja auch. Es ist der Moment, in dem spürbar wird, was fehlte, und genau deshalb ist diese Wahrnehmung so wichtig. Wir müssen die Frage nach dem True Self also nicht gleich beantworten können. Die Antwort kommt in der Regel auch nicht durch verschärftes Nachdenken. Sie formt sich vielmehr in kleinen Momenten, in denen etwas aufleuchtet, das sich echt anfühlt. Ein unvermutetes Interesse, eine plötzliche Freude, eine Wut, die überraschend klar ist. Das True Self meldet sich eben nicht mit einer Ansage, es meldet sich in Augenblicken des Erlebens. Für sie aufmerksam zu sein, führt uns auf den Weg dorthin. Das war die 62. Folge von Gefühlserben. Ich danke euch fürs Zuhören. Ihr wisst ja, es hilft mir sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert, positiv bewertet und anderen weiterleitet. Am 29. März gebe ich wieder meinen Kompakt-Workshop über Gefühlserbschaften, das Unsichtbare sichtbar machen. In 3 Stunden schauen wir, wie uns das Thema ganz persönlich betrifft und das in einer wertschätzenden Runde von Teilnehmenden. Das ist ein wirklich schöner Einstieg. Wenn ihr meinen Newsletter abonniert, hält er euch über alles Wichtige auf dem Laufenden. Wer mir seine Wertschätzung für diesen werbefreien Podcast ausdrücken und einen Kaffee spendieren möchte, das Spendenportal Buy Me a Coffee ist nur einen Klick in den Shownotes entfernt. Worum geht's in der nächsten Folge? Ich habe mal wieder einen Gesprächspartner zu Gast, Bertram Kasper. Viele kennen ihn schon als Host des Podcasts Gelassen älter werden. Er hat ein bemerkenswertes Buch geschrieben, Die größte Reise deines Lebens. Er kann faszinierend davon erzählen, wie gerade das Leid in seiner Familie ihm tiefe Einsichten in sein Gefühlserbe ermöglicht hat. Was mich besonders freut, er ist einer der wenigen Männer, die ich kenne, die sich intensiv mit Gefühlserbschaften auseinandersetzen. Und er berichtet ausgesprochen lebendig davon. Seid ihr wieder dabei? Das wäre toll. Ich bin Sven Rohde, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Tschüss und bis zum nächsten Mal.